Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute: Kultur in der Schule, kulturelle Bildung. Man hört öfters, auch hier im Kulturstammtisch, Klagen über den Mangel an Mitteln, um eine anständige kulturelle Bildung überhaupt vermitteln zu können. Man hört auch über Mangel an Interesse oder auch beides kombiniert. Zu Gast sind wir heute einmal mehr in der schönen Militärkantine in St. Gallen und meine Gäste zu dieser Diskussion sind Laura Bucher, Regierungsrätin Kanton St. Gallen, Daniela Mittelholzer, Leiterin der Kunstvermittlung am Kunstmuseum St. Gallen und Rieche Köttl, K-Klick, die erste interkantonale Kompetenzstelle an der Schnittstelle zwischen Kultur und Bildung. Darüber werden wir sicher heute noch etwas hören. Aber bevor wir zu unserer Runde kommen, möchte ich einen Betroffenen zu Wort kommen lassen. Einen Betroffenen, das heißt einer, der Lehrer ist, der heutzutage Unterricht gibt. Kevin Ackermann, Lehrer und auch Musiker. Kevin, ist das das, was du unterrichtest? Musik?
Hauptsächlich ja, aber auch mittlerweile seit 3 Jahren auch andere Fächer noch, zum Beispiel NMG oder Sport. Also Natur, Mensch, Gesellschaft auf Hochdeutsch übersetzt.
Und MNG, das bedeutet, wenn du es noch ein bisschen ausführst, was ist da alles enthalten?
Hey, Themen wie Ethik oder zum Beispiel der Klimawandel, der menschliche Körper, Sexualunterricht, da gehört vieles mit rein.
Mhm. Und welche Altersgruppe unterrichtest du denn?
Im Moment 5. und 6. Klasse, also von 10 bis 12 Jahren.
10 bis 12 Jahre alt, also noch Primarschüler.
Korrekt.
Mhm. Unsere Grundfrage heute Abend ist, hat es die Kultur denn schwer in der Schule? Oder ist es so eine Prämisse, die wir uns gegeben haben? So ein bisschen eine kulturpessimistische.
Also meiner Meinung nach, wenn wir es hier auf den Kanton beziehen, für mich ja.
Mhm.
Jetzt werden ja auch wieder bei mir vor allem die Musiklektionen gestrichen oder es gibt wieder eine weniger. Von daher glaube ich schon, die Kultur hat es hier im Kanton ziemlich schwer, auch aus der Musikersicht. Ich glaube nicht wirklich, dass Kultur im Kanton St. Gallen so akzeptiert ist, wie sie akzeptiert werden sollte.
Mhm.
Das betrifft Veranstaltungen, oder eben in Schulen verschiedene Projekte, die man dann angehen will, aber dann immer wieder am finanziellen Punkt scheitert. Oder es heißt, ja, wir haben keine Zeit für das, wir müssen den Augenmerk auf andere Sachen legen. Ja, so.
Es klingt nach verschiedenen Problemfeldern.
Definitiv,
also, ja. Auf der einen Seite sind da die Mittel und auf der anderen Seite ist so vielleicht ein Mangel an Akzeptanz.
Ja, und ich glaube auch, manchmal kommt es mir so vor, also das ist meine Meinung, andere sehen das vielleicht anders oder aus einem anderen Blickwinkel. Das Interesse fehlt mir teilweise an der Kultur, auch an der Vermittlung. Manchmal denke ich mir so, wenn ich dann mit Projekten komme und irgendwie auch Lösungsvorschläge mache, wie man das umsetzen könnte, werde ich ziemlich schnell abgewimmelt oder es heißt dann so, ja, sorry, nee, geht nicht. Oder wir haben so viele finanzielle Mittel und ich weiß, wie es in der Musikbranche ist. Das können andere bestätigen. Man bekommt dann so 100 Franken, wenn man einen Musiker buchen will, der mal in die Schule kommt und irgendwie einen Workshop macht. Und dann muss ich halt einfach sagen, sorry Leute, geht halt nicht.
Hm.
100 Franken sind nichts. Der muss auch leben irgendwie. Und das hängt für mich alles ein bisschen zusammen, wie man die Kultur allgemein in der Stadt, glaube ich, auch vermittelt und in den Schulen, damit die jungen Leute oder die jungen Schüler und Kinder auch die Kultur wieder im positiven Sinne sehen.
Mhm. So. Für was wäre das wichtig aus deiner Sicht, dass es diesen kulturellen Unterricht gibt?
Einerseits, um die Kreativität zu fördern. Das ist für mich ein großer Punkt. Also viele Schüler, gerade heute mit Social Media und den ganzen Kanälen, wo sie unterwegs sind, habe ich manchmal das Gefühl, es gibt so eine Standardisierung oder die Kreativität leidet nachher drunter. Und ich glaube, so die grundsätzliche Allgemeinbildung geht ja auch über Kultur. Und da lernt man extrem viel, wie man sich auch im Privatleben nachher später, wenn man erwachsen ist, an gewisse Projekte ranmacht oder im Beruf oder wo man dann, in welchem Arbeitsfeld man denn ist oder im Studium oder was auch immer.
Gut, ich nehme das mal so entgegen. Danke, Kevin, für diesen kurzen Input. Ein Stichwort, auf das werden wir garantiert zurückkommen, das ist die Kreativität. Damit wir nicht nur über Finanzen reden heute Abend. Das ist so ein Dauerthema immer bei Kulturpolitik, dass es so ist. Ja, jetzt möchte ich gerne die Runde eröffnen. Ihr drei habt jetzt dazugehört. Wo wollt ihr einhängen? Irgendjemand von euch?
Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute diesem wichtigen Thema widmen. Ich würde gerne ankündigen, dass ich gerne nicht nur eine pessimistische Sicht einbringen möchte, obwohl ich alles teile, was gesagt wurde und obwohl ich auch der tiefen Überzeugung bin, dass wir viel zu wenig machen im Bereich kulturelle Bildung. Aber ich finde, wir machen vieles auch schon sehr gut. Und das ist mir wichtig zu betonen. Ich finde, wir haben mit K-Klick ein fantastisches Instrument und eine fantastische Plattform. Da sind wir anderen Kantonen auch voraus, anderen Regionen voraus. K-Klick ist meines Erachtens und meiner Einschätzung nach sehr gut verankert, bei sehr vielen Lehrpersonen bekannt. Wir arbeiten auch sehr gut mit der Pädagogischen Hochschule zusammen. Das ist sehr wichtig. Alle Lehrerinnen und Lehrer kommen mindestens einmal in ihrer Ausbildung mit K-Klick in Kontakt und ich finde, das ist schon sehr viel. Mhm. Da stehen wir als Kanton besser da als andere, obwohl man noch mehr machen könnte und müsste.
Man könnte noch mehr machen. Ich öffne mal für euch zwei. Du hast jetzt schon mal, Richi, lassen wir der Dame noch den Vortritt, aber auf K-Klick kommen wir noch zu sprechen. Das ist ja dein Feld. Ja, wie siehst du es, Daniela?
Ich gebe dir, Laura, insofern recht, dass schon einiges gemacht wird und natürlich ist immer Luft nach oben. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und so für mich die oberste Maxime, dass die Schule genau der richtige und wichtige Ort ist, um kulturelle Bildung dort anzusetzen. Weil das der Ort ist, wo wir eben auch alle erreichen, von klein bis groß. Und da erreichen wir auch Kinder und Jugendliche, die vielleicht vom Elternhaus her das jetzt nicht einfach so mitbekommen. Und ich glaube, deshalb ist es eben umso wichtiger, dass wir diese kulturelle Bildung über die verschiedenen Ebenen immer wieder quasi aufnehmen. Ich finde es auch noch wichtig, dass wir eine Abgrenzung machen zwischen ästhetischer Bildung und kultureller Bildung. Mhm. Weil ästhetische Bildung ist, vielleicht geht noch weniger tief. Es ist die ästhetische Bildung, es ist die Wahrnehmung von etwas. Und kulturelle Bildung hat noch eine tiefere Bedeutung, eine gesellschaftlichere Bedeutung. Es geht mehr auch um Demokratisierungsprozesse, um gesellschaftliche Prozesse. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, um das zu verstehen. Und dass es dort eben wichtig ist, um noch mehr Ressourcen einzusetzen.
Mhm. Ästhetische Bildung, hast du gesagt, kommt noch dazu. Ja, man kann sich ja durchaus auch vorstellen, dass eine Bilderkompetenz auch dazugehören würde, Bilder entziffern können, gerade in Zeiten von KI.
Unbedingt. Also das gehört dazu. Aber es geht eben noch weiter, glaube ich, tatsächlich.
Wohin denn?
Es geht dahin, dass ich mich selber reflektieren kann, ich ein Verständnis dafür entwickeln kann, wie jemand anders Welt versteht und wie jemand anders reproduziert und ich damit eben auch ein Verständnis für das andere entwickeln kann und das dann eigentlich in Zukunft auch etwas ist, was unser Zusammenleben verbessern kann. Und ich will jetzt da nicht in die Weltverbesserer-Ecke gehen, aber dennoch glaube ich eben, wenn wir das so verstehen, dann muss es eigentlich auch für alle, für die Politik, für die Schulen, für die Kulturinstitutionen so wichtig und richtig sein, da noch viel, viel mehr Ressourcen, Energie, Zeit, Geld reinzustecken.
Richi?
Also erstens, ja, wir machen sehr viel, aber es ist natürlich mein Job, unzufrieden zu sein. Ich sehe das, was noch möglich sein sollte. Ich glaube schon auch, dass die Kultur in der Schule ist ein Abbild der Gesellschaft, wie es auch in der Gesellschaft, die Notwendigkeit der Kultur in der Gesellschaft ist ja auch nicht immer gegeben. Mhm. Und so geht das in der Schule. Und da kommt aber auch dazu, die Schulen sind sehr unter Druck. Man müsste sich vielleicht auch mal vorstellen, nicht 9 Jahre Pflichtschulunterricht, sondern vielleicht 12 Jahre, weil so viel Inhalte in den letzten Jahrzehnten dazugekommen sind, dass alles wahnsinnig schnell und dicht gedrängt abgehen muss. Und bei der Kultur ist halt auch eine gewisse Ergebnisoffenheit gefragt. Und jetzt sagt das mal einer Lehrperson, die ihre Lektion auf 50 Minuten planen muss, fast auf die Sekunde und planen muss und sich rechtfertigen muss, was bringt das überhaupt? Und dann sag mal, ja, dann mach jetzt doch auch mal ein Kulturprojekt und wir wissen jetzt nicht so genau, was rauskommt dabei. Mhm. Und das ist natürlich ein Zielkonflikt in sich selbst und das ist die große Herausforderung und das braucht auf allen Ebenen von der Bildungsdirektion bis Schulleitung, bis auf die Lehrperson und eben auch die Ausbildung an den pädagogischen Hochschulen ein Commitment.
Also die Frage, was bringt das überhaupt, ist recht zentral bei dem Ganzen. Du hast schon eine halbe Antwort gegeben, Daniela, darauf.
Wir haben jetzt gerade eben ist ein wunderschöner Fallflyer rausgekommen, den wir in Zusammenarbeit mit den pädagogischen Hochschulen St. Gallen und Thurgau gemacht haben. 12 Argumente für kulturelle Bildung. Man kann es im Prinzip zusammenfassen. Es gibt das berühmte 4K-Modell, die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts, die 4K, Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität. Das sind die Fähigkeiten, die man haben muss, um in einer digitalen, weil das kann die Maschine nicht. Und diese Fähigkeiten müssen geschult werden. Und das sind alles halt eigentlich weiche Faktoren und schlecht messbar. Und ich habe oft das Gefühl, dass da die Schwierigkeit drin liegt, mal zu sagen, ja, wir wissen nicht, was passiert, aber es wird etwas passieren und es ist auf jeden Fall positiv. Und wenn Sie die Schülerinnen und Schüler nur gelernt haben, zu scheitern, ist auch gut. Mhm. Resilienz brauchen wir eigentlich auch.
Aber das sind da wirklich alles weiche Eigenschaften, Charakteristiken.
Ja, aber das ist ja eine gute Sache, weil Richi hat es richtig gesagt. Die Schule ist unter Druck, entsprechend sind auch die Schülerinnen und Schüler unter Druck, müssen ständig liefern, werden ständig gemessen und verglichen. Und da ist es gut, wenn es Inhalte oder Fächer oder gestaltete Lektionen oder Projekte gibt, bei denen vielleicht andere Messkriterien gelten oder gar keine Messkriterien, die eben auch einmal ergebnisoffen sind und bei denen nicht einfach alle immer liefern müssen, sondern so sein können, wie sie sein wollen und dürfen. Und das finde ich wichtig auch, um diese Drucksituation vielleicht etwas zu entlasten.
Darf ich euch mal fragen, was denn im Stundenplan überhaupt auftaucht, was ihr als kulturelle Bildung bezeichnen würdet? Das würde mich nämlich noch wundernehmen. Zu meiner Zeit war das der Museumsbesuch zum Beispiel. Oder das Abarbeiten an Balzac im zweiten Gymnasium, wo die meisten nicht annähernd genug Französisch konnten, um das überhaupt zu verstehen, was ihnen dabei gebracht wurde.
Ja, also so direkt auf den Stundenplan. Natürlich haben wir haben Musikunterricht, ja, wir lernen lesen, aber wie tief das dann wirklich in die literale Leseförderung geht, das ist dann eigentlich schon auch der Lehrperson selbst überlassen. Und mir geht es eigentlich weniger um den Stundenplan, sondern um ein vernetztes Denken. Und da muss ich oft mich als Beispiel, ich bin ein Erlebnislerntyp. Ich kann nicht theoretisches Wissen in mich rein schaufeln und weisen, sondern ich muss das erleben und ich muss lustvoll irgendetwas erleben. Und wenn ich sehe, wir haben gerade vorhin Ethik, ja, NMG, Henri Dunant Museum, die haben 3-4 Workshops zum Thema Ethik, außerschulische Lernorte, da hinzugehen und diese Punkte, die im Stundenplan sind, in einem anderen Umfeld und Kontext mal zu unterrichten, das bedingt dann eben halt eine gewisse Flexibilität der Lehrperson. Mhm.
Ja, ich habe mich heute in Vorbereitung auf dieses Gespräch noch einmal schlau gemacht, was eigentlich Schule bedeutet. Und Schule kommt aus dem Altgriechischen und heißt eigentlich Muße. Also es war eigentlich ursprünglich quasi die Zeit, in der man nicht arbeiten musste und Zeit hatte, um zusammen zu philosophieren, Gespräche zu führen.
Und das unterläuft jetzt jedes pädagogische Konzept der letzten 50 Jahre. Exakt, genau.
Inzwischen ist die Schule vielleicht eher ein Haus des Lernens oder ein vielleicht noch früher ein Ort der Disziplin. Und man eben hat diesen Lehrplan und man muss sich in diesem Lehrplan abarbeiten. Und wenn die Frage ist, ja, wo kommt denn jetzt kulturelle Bildung im Lehrplan vor, dann weiß ich gar nicht, ob das die richtige Frage ist. Mhm. Ob es nicht eher darum ginge, eben sich zu fragen, was für Strukturen innerhalb der Schule müsste man denn schaffen, um eben kulturelle Bildung zu ermöglichen, zu kreieren. Eben sind es vielleicht diese 45 Minuten pro Lektion, ist das wirklich noch zeitgemäß? Müsste man nicht eher noch Gefäße schaffen, wo vielleicht projektorientierter gearbeitet werden könnte, interdisziplinär, über die Fächer hinaus? Ich weiß, das ist alles nicht einfach, aber wenn wir jetzt auch hier sind, um etwas visionär zu denken, glaube ich, dass das wahrscheinlich längerfristig eher zum Ziel führt als die Frage, ob man dann noch mehr kulturelle Bildung im Lehrplan 21 finden muss. Eben weil ich glaube, dass unter dem Strich es mehr um die Haltung geht, dass man wirklich Schule eben auch als Kulturort versteht, wo kulturelle Bildung eigentlich durchzogen über alle Fächer im Lehrerzimmer bis hin zur Schulleitung und zum Schulrat eigentlich gelebt werden sollte.
Etwas Ähnliches, was Richi gesagt hat mit dem ganzheitlichen Denken, mit einem ganzheitlichen Ansatz.
Vielleicht, weil ihr habt ja das beste Beispiel. Ich kann ein Beispiel machen. Das Kunstmuseum hat ein Angebot, das nennt sich Colors and Shapes. Das ist eine Kunstführung in Englisch. Jetzt haben wir bei Click, und deshalb ist, und ich sage Click, weil wir sparen Zeit dadurch, jetzt haben wir festgestellt, immer so im Februar, März kommen die Buchungen rein von Colors and Shapes. Das ist uns aufgefallen und deshalb ist es auch so, so spüren wir auch die Schulen etwas. Und dann haben wir die Lehrpersonen kontaktiert und sagen, warum gerade jetzt? Und es gibt ein Kapitel im Lehrbuch, im Englischlehrbuch, Frühenglisch, Primarstufe, das heißt Colors and Shapes. Und ist halt ein direkter Anknüpfungspunkt. Und wir haben jetzt bei Click da realisiert, der Lehrplan ist völlig egal. Das Lehrmittel ist eigentlich der heimliche Lehrplan. Ja? Wir müssen Anknüpfungspunkte schaffen. Ich hätte natürlich lieber ein französisches Angebot, da sind wir jetzt dran, hier irgendetwas zu schaffen. Aber das sind den Lehrpersonen möglichst klare Anknüpfungspunkte gehen und dadurch die Schwelle etwas niedriger zu setzen.
Mhm. Ich verstehe es schon, dass man versucht ist, die Frage so zu formulieren, eben die Frage nach dem Stundenplan zu stellen, weil wenn man kulturelle Bildung so versteht, wie du es gezeichnet hast, und ich finde das ein sehr unterstützenswertes Bild, ich könnte alles unterschreiben, was du gesagt hast, aber läuft man einfach die Gefahr, und das ist wahrscheinlich auch die Erfahrung, die aktuell gemacht wird, dass dann kulturelle Bildung vom Engagement der Lehrpersonen abhängig ist und auch davon abhängig ist, ob in einem Schulhaus, in einer Schulgemeinde oder in einer Klasse überhaupt eine solche Haltung besteht. Und ich glaube, es gibt Schulen in unserem Kanton, die sind sehr gut unterwegs in diesem Bereich. Die haben sehr engagierte Lehrpersonen, aber die ganzen Aktivitäten sind dann halt vom Engagement dieser Lehrpersonen abhängig. Und deshalb so der Reflex, dass man sagt, ja, es muss im Lehrplan, es muss im Stundenplan verankert sein, damit sicher jedes Kind einmal in Berührung kommt, das kann ich dann wirklich gut nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen die Schwäche. Gleichzeitig wünsche ich mir nicht, dass meine Kinder zu kultureller Bildung gezwungen werden und dann wird das von einer Lehrperson unterrichtet, die überhaupt keine Lust drauf hat. Dann ist es ja auch nichts, das dann wahrscheinlich
kontraproduktiv,
sehr zielführend ist.
Ja, ich glaube, da habe ich ein Beispiel von letzter Woche. Da war ein Lehrer bei uns mit Lehrlingen und er wurde, ich weiß nicht von wem, gezwungen. Er war mit seiner Klasse bei uns im Foyer und das Erste, was er zu seiner Klasse gesagt hat, ist, schaut her, hierhin gehen eure Steuergelder. das hat er ja insofern auch ein bisschen recht. Natürlich sind wir öffentlich finanziert. Aber wenn mit dieser Haltung eine Lehrperson mit einer Klasse in die Institution kommt, dann bin ich dann sicher eine Stunde lang daran, da etwas entgegenzusetzen. Mhm. Und deshalb finde ich es schon auch wichtig, dass, ich bin auch deiner Meinung, Laura, ich glaube auch, aber es ist eben auch wichtig, dass die Personen das dann auch mit einer gewissen Freude machen, weil das ansonsten auch ein bisschen kontraproduktiv ist.
Es ist schon spannend, so einen Kommentar von jemandem zu hören, dessen Lohn zu 100% steuerlich gedeckt ist. Mhm. Oder eigentlich. Aber wir erleben das genau auch so. Also es ist total personenabhängig. Und ich möchte den Ball nicht nur den Lehrpersonen zuspielen. Das geht die ganze Leiter hoch. Schulleitung, Schulträger. Ist es euch wert? Setzt ihr euch dazu ein? Ich sage immer, wenn wir einen Schulleiter haben, der Triathlet ist, haben wir kaum Chance. Mhm.
Ja gut, also ich meine, das ist offensichtlich. Also ich habe nur an meine Gymnasiumszeit zurückgedacht, wo ein Deutschlehrer uns dazu gekriegt hat, dass alle in der Klasse, auch die überhaupt nicht lesen wollten, gelesen haben am Schluss. Und zwar hat er das auf eine Art hingekriegt, die ich sehr spannend fand. Also ich glaube, es ist immer auch personenabhängig, aber auch strukturenabhängig. Und das, was uns eigentlich hier vorschwebt, auch diese Art von Blick nach vorne und ein bisschen, man darf ja aus dem Vollen schöpfen heute Abend und ein paar gute Gedanken aufs Brett bringen, dieses ganzheitliche Denken ist ja unglaublich schwer zu vermitteln auch, habe ich das Gefühl. Schon mal politisch habe ich das Gefühl, es ist schwer zu vermitteln.
Ja, aber ich glaube, man würde den Schulen und auch den Lehrpersonen Unrecht tun, wenn man nicht sagen würde, dass sie das versuchen. Also ich höre auch die Diskussionen gerade im Gymnasium der Zukunft. Da geht es ganz stark darum, dass man nicht mehr in Fächern denkt, dass es übergreifend ist, überfachliche Kompetenzen eigentlich auch das Ziel sind und dass am Schluss ist das alles ganzheitliches Denken. Ich glaube, da geht die Entwicklung schon in die richtige Richtung. Nicht bei allen gleich wahrscheinlich, aber wir sind da auf einem Weg. Und da kann Kultur ein perfektes Vehikel dafür sein, ganzheitliches Denken zu üben. Und Schule ist ja auch zum Üben da.
Und diese Leute, die das ganzheitliche Lernen geübt haben in der Schule der Zukunft, die werden mal zukünftig dann Schulleiterinnen und was weiß ich, Bildungsministerin.
Ich hoffe.
Da hoffen wir doch drauf.
Ja, oder ansonsten die, das vielleicht nicht gelernt haben, die haben dann vielleicht auch die Möglichkeiten, sich in diesem Feld weiterzubilden. Also ich glaube, das ist schon auch ein Thema. Also sicher, wir wissen, es gibt in der PA, das wurde angetönt, gibt es jetzt diese gute Entwicklung in der PA St. Gallen, wo wirklich jeder Student, jede Studentin mit kultureller Bildung in Kontakt kommt. Ich habe mich aber tatsächlich gefragt, weil die Projekte, die wir im Museum gemacht haben, die wirklich Schuldruck dringend waren oder die das ganze Schulhaus mitgenommen haben, das waren Projekte, die von der Schulleitung angestoßen worden sind. Weil wie jemand da mit den Wagen gezogen hat und alle mitgenommen hat. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wo könnte man da ansetzen? Oder könnte man wirklich sich nicht auch überlegen, auch ich weiß auch nicht, Klick, eine Weiterbildung zu machen für Personen, die eben in der Schulleitung sind. Also wirklich weiter oben auch noch anzusetzen, weil das eben schon wichtig ist, dass das von oben mitgetragen wird.
Ein Ansatz ist vielleicht auch, dass man gute Beispiele rum erzählt und sie sichtbar macht. Also ich persönlich durfte als Mutter miterleben, was es heißt, wenn sich eine Schule zur Kulturschule erklärt. Und das ist einfach großartig, was da alles passiert ist. Ein tolles Projekt, auch mit den KulturagentInnen. Und das war, also was das ausgelöst hat bei den Lehrpersonen, auch in der Schulleitung, im ganzen Dorf eigentlich, das war fantastisch. Mit allen Schwierigkeiten, es gab auch kritische Stimmen, man musste auch immer wieder dafür kämpfen, dass das Projekt verlängert wurde. Es gab auch Leute, die gesagt haben, was bringt das, was nützt uns das und so weiter. Aber vielleicht, dass man die positiven Effekte auch aus solchen Projekten noch sichtbarer macht. Das könnte vielleicht auch ein Ansatz sein. Ich weiß nicht, ob Klick das schon macht. Best Practices?
Ja, machen wir. Wir machen Projektberichte und müssen immer ein bisschen die Lehrpersonen ein bisschen plagen. Wenn sie dann das Projekt durchhaben, dann kommen wir noch und finden, ach, mach doch noch eine Rückschau und lass uns. Und eigentlich haben sie schon lange abgeschlossen. Das ein bisschen, aber wir sind uns gewohnt, dass wir ein bisschen unangenehm sein müssen. Wir arbeiten zurzeit daran, die Webseite zu überarbeiten. Wir arbeiten, um zu überarbeiten. Und da ist auch ein Punkt bei einzelnen Angeboten vielleicht ein paar O-Töne von Lehrpersonen. Was hat es bewirkt? Das erleben wir natürlich sehr oft von Schreibworkshops, Rap-Workshops, Theaterworkshops, die ein soziales Gefüge der Klasse positiv total umgekehrt haben. Und da merkt man schon, dass diese Kraft der Kultur, das ist ganz wichtig. Aber wie du sagst, ich kenne die Diskussion an der Schule, wo deine Kinder waren. Ich glaube, es war das Theater, die eben diese Ergebnisse, also der Schulleiter hat sich nachher bei uns ein bisschen beklagt. Das war halt wirklich auch ergebnisoffen und man hat ein Theaterstück mit den Kindern entwickelt. Und was wollen Kinder? Monster, Mord und Totschlag. Und die Theaterpädagogen
haben gesagt, Shakespeare in anderen Worten.
Eigentlich, ja, genau, eigentlich. Und die haben das durchgezogen und da gab es dann Beschwerden von den Eltern und das geht doch nicht. Es ging. Und es war zumindest nachhaltig. Auf eine Art. Aber das muss man getrauen und das kann man dann nachher ja mit der Schulklasse auch thematisieren. Warum geht das eigentlich? Warum wollen wir das nicht?
Ja, ich finde, du sagst etwas Wichtiges, dieses Miteinander sprechen, kommunizieren, immer im Austausch sein. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, ein Gelingensfaktor, dass man immer in Beziehungsarbeit ist, im Austausch ist mit den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, ob jetzt zwischen Lehrpersonen, Kulturinstitutionen, Kulturschaffenden, eben Eltern, da gehört so viel dazu. Das an sich ist ja auch schon kulturelle Bildung irgendwo. Ich glaube, das gehört echt dazu, dass man immer im Austausch ist, um eben auch Verständnis zu schaffen für das, was man macht und wie man es macht und warum man es macht.
Ich glaube, dieser Austausch ist wahrscheinlich auch, ja, Richie, sorry, ich habe dich unterbrochen, wolltest du noch?
Ja, und eben die Lehrpersonen unterstützen, wir versuchen ihnen so viel Arbeit wie möglich abzunehmen, sei es informativ, also die Information wirklich so einzudampfen, dass man nicht zwei A4 Blätter lesen muss, um zu wissen, was hier passieren soll, oder eben wir versuchen auch auf der finanziellen Ebene, wir haben seit Beginn letzten Schuljahres die Aktion Freifahrt Kultur, jede Schulklasse darf zweimal pro Schuljahr kostenlos mit dem ÖV an einen Kulturort fahren. Und das hat riesig eingeschlagen. Also wir haben Stand heute, ich habe extra noch mal nachgeschaut, sind es 669 Tickets. Und wenn man das dann multipliziert mit durchschnittlich, sagen wir mal, 18 Kindern pro Schullasse, dann haben wir ganz viel Kinder erreicht, die ein außergewöhnliches Erlebnis in einem Museum, in einem Theater oder wo auch immer gemacht haben.
Ein Stichwort, das Kevin vorhin genannt hat, das würde mich noch interessieren, wie er darauf reagiert. Es wird zu wenig für die Kreativität getan in der Schule. Ist das so eine Erfahrung, die du teilen kannst, Richie?
Ja, jetzt nicht eins zu eins. Ich habe schon den Eindruck, auch die Meinung, die Meinung über Kreativität, die ich erfahre, dass man das Gefühl hat, man muss talentiert sein, um kreativ zu sein. Ah, du bist so ein guter Sänger, du hast halt wirklich Talent, du bist ein guter Musiker, du hast Talent. Ich glaube, Kevin, du musst immer noch üben, oder? Tagtäglich, weil Kreativität ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Und da getraut man sich oft zu wenig dran. Oder ich habe auch schon in einem Lehrerzimmer gehört, ja, wir haben einen Theaterworkshop gemacht, aber es wird jetzt nicht jeder Schauspieler hier von der Klasse oder Schauspielerin. Es geht ja gar nicht darum. Sondern eben diese Kreativität, wir wollen ausbilden, auf einen Beruf hinarbeiten. Es geht um Denkhaltungen und Synapsenbildung im Gehirn.
Eben um wie viele Studiengänge an der Uni gibt es, wo die Leute irgendwie völlig ziellos eigentlich, oder? Also ich meine, wenn man Jus macht oder Medizin macht, dann weiß man, was man am Schluss ist. Aber in jedem anderen Fach, zum Beispiel in dem, das ich gewählt habe, weißt du am Montagmorgen nicht, nachdem du am Freitag dein Diplom gekriegt hast, weißt du nicht notwendigerweise, was du am Montagmorgen machst.
Genau, und irgendwann macht man dann halt einen Podcast.
Ja, irgendwann macht man einen Podcast, das kommt dann drauf. Aber eben, das hat ja auch mit diesem Stichwort Kreativität zu tun, oder? Das ist ja, dort sind wir dann wieder. Eben, unter welchem Schulfach läuft denn das? Wir wollen den Kindern auch Kreativität beibringen.
Ja, Kreativität ist ja nicht ein Schulfach, das man eben in der Woche zweimal 45 Minuten lang lernt, sondern das ist ja eben etwas, das alle Fächer irgendwo durchdringen muss. Also ich meine, auch in der Chemie kann man kreativ sein.
Sicher.
Und ich glaube, das ist mehr eine Haltung. Und da findet man halt wie alles. Oder ich meine, wenn wir mit Schulklassen in unserem Atelier sind und ein Angebot machen, was man jetzt gestalten könnte. Oder wir haben dann formulieren Aufgaben, aber immer sehr ergebnisoffen. Und dann die Schüler beginnen und dann fragen, ja, kann ich denn anstatt Gelb auch Blau nutzen und kann ich dann auch mit den Händen malen? Dann gibt es Lehrpersonen, die dann sagen, nein, Frau Mittelholz hat gesagt, wir machen es jetzt so.
Und der Himmel ist blau.
Und dann ist der Himmel blau.
Genau.
Und da muss man dann schon dazwischen gehen und sagen, doch.
Das geht schon auch mal
das
grün.
Das geht schon, ja, genau. Und ich glaube, das ist eben eine Haltungsfrage letztlich.
Vielleicht ist es auch eine Frage des Brandings. Vielleicht finden gewisse Lehrpersonen Kreativität jetzt nicht das Erstrebenswerte, sondern sie würden vielleicht eher von Innovationsgeist oder Eigenständigkeit sprechen wollen. Und dann tönt es schon wieder anders und weniger in die Kulturecke, obwohl es eigentlich dasselbe ist.
Ja,
und sehr moderne Tasks, die breit akzeptiert sind. Die Jugend von heute braucht das.
Genau, und Resilienz und so weiter,
ja,
und so
klar.
Fort. Das sind da lauter Charakteristiken, die da reinlaufen. Ich habe mir einfach in der Vorbereitung auch überlegt, ja, es sind ja häufig auch kreative Leute, egal in was für ein Feld oder in welchem Team oder wo sie arbeiten, wo kreative Leute auch gefragt sind. Also müsste das ja auch ein Gut sein, das man gerne vermitteln würde in der Schule.
Ja, Kreativität, zumindest so wie ich das verstehe, bedeutet ja einfach, dass man ganz viele unterschiedliche Wege findet zu etwas hin. Und dass es nicht eben nur dieser eine Weg gibt, wie man zu etwas kommt, sondern dass man dann auch mal einen Umweg macht und das von einer anderen Seite anschaut und so seinen Weg geht. Und ja, ich glaube, das ist dann halt etwas, wenn wir jetzt wieder im Schulkontext sind, die Frage der Beurteilung. Oder wie beurteile ich dann etwas? Ich gibt Situationen, da muss ich dann etwas beurteilen. Das wird einfach so vorgegeben, das wird so erwartet. Und da ist das dann manchmal so ein bisschen ein Widerspruch.
Wobei ich auch da das Gefühl habe, dass unsere Schule auf einem guten Weg ist. Ich bin übrigens nicht Bildungsministerin, sondern Kulturministerin, aber ich merke, dass ich da dauernd unsere Schulen verteidige. Also ich meine, die Frage der Bewertung ist ja eminent und die wird aktuell sehr, sehr heftig auch debattiert. Und man hat sich eigentlich davon verabschiedet, dass man am Schluss das Resultat beurteilt, sondern dass man den Weg und das Engagement beurteilt und auch würdigt. Und das, glaube ich, ist völlig in line mit dem, was wir hier alle uns wünschen.
Nämlich das Erlebnislernen, das Richi vorhin angesprochen hat. Ich habe mir nämlich im Vorfeld auch mal überlegt, welche kreativen Menschen ich so kenne, die in der Schule gescheitert sind und jetzt doch irgendetwas machen, das die anderen Leute noch gerne konsumieren. Also St. Gallens eigener Manuel Stahlberger zum Beispiel taucht da auf und Richi Küttel natürlich und Petro Lenz, auch jemand, der gescheitert ist im Gymnasium und dann auf den Bau gegangen ist und dann doch seine kreative Ader wieder entdeckt hat. Oder vielleicht war auch besonders originell bei den Bauten, wer weiß. Aber jedenfalls, ich denke, diese Kreativität müsste ja ein Wert sein, der quasi offensichtlich einfach auch dazugehört.
Ja, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil, also ich warte noch eigentlich darauf, dass dieser Gegenpol zur Digitalisierung da geschaffen wird. Weil wir hören jetzt tagtäglich ständig von der kreativen der künstlichen Intelligenz, die Kreativität dann total abnehmen kann. Und da, Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen und ich hätte da mehr gern nicht als Gegenpol, sondern mehr als Ergänzung, um eine Gesamtheitlichkeit zu erreichen. Ich kenne Volksschulämter, die lassen alle zwei Monate oder fast monatlich ein Newsletter aus Schule und Digitalität. Aber kein Newsletter Schule und Kultur. Um auch die andere Seite zu zeigen. Und ich finde, da sind wir dann in der, das wird dann gesellschaftlich, ja. Dass wir, was macht das, dass man nicht hinterfragt, was macht das mit uns, dass man, gewisse Leute behaupten, ja, damit können wir dann in nächster Zeit Romane schreiben, wir müssen nicht mehr die Sprache lernen, das nimmt uns alles dann ChatGPT ab. Da mache ich mir ein bisschen, da wäre für mich ein Anknüpfungspunkt.
Das ist für mich auch ein Anknüpfungspunkt, weil du vorhin gesagt hast, du arbeitest im Überarbeiten. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein rollender Prozess. Du hast ja erwähnt, dass man immer ständig im Austausch sein muss. Das ist ja nicht ein fixes Ding, jetzt verändern wir die kulturelle Bildung der Menschheit, weil es stehen große Herausforderungen an. Und ich möchte nur zwei vielleicht schnell andiskutiert haben. Das eine ist natürlich die digitale Welt. Und das sind natürlich neue Herausforderungen, die es gibt. Tatsächlich mit Bildererkennung. Wer hat einen Text verfasst? Von wem kommt das Ding? Schon allein Medienkompetenz ist auch ein Teil von dem. Hat für mich auch sehr viel mit Kultur zu tun.
Auf jeden Fall. Also der Konsum, man ist sich ja schon gar nicht mehr bewusst, wenn man Spotify hört, dass da Musiker dahinter stehen und eigentlich davon leben müssen, weil alles so in diesem Umfang zur Verfügung steht und sehr billig zur Verfügung steht, auf YouTube vielleicht sogar gratis. Und da geht ein großes Bewusstsein verloren. Und wenn man dann findet, ja, man kann Bilder analysieren oder selber, ChatGPT macht für mich Bilder, ich muss dann gar nicht mehr überlegen, wie sie in die Farben aus und das ist ein riesiger Verlust und ich empfinde es an den Schulen, gerade habe ich das Gefühl, wir sind sehr in einem Experimentierfeld. Jetzt kommen so die ersten Gegenstimmen auf gegen die elektronischen Geräte, ja, Schulen mit Handyverbot, keine Tablets mehr in den Schulen, weil man halt nicht so tolle Erfahrungen gemacht hat. Und das ist auch eine Krankheit in allgemein, dass sich dann die Entscheidungsträger nicht getrauen zu sagen, ja doch, war vielleicht eine blöde Idee, wir hören jetzt wieder auf damit, sondern das Gesicht wahren wollen und sich dann halt eben nicht getrauen, möglichst schnell einen Wechsel herbeizuführen.
Ja, ich finde eigentlich so drei Aspekte interessant. Zum einen ist die Frage, was kann kulturelle Bildung machen mit der KI, also wie kann man das zusammen auch nutzen, wo sind da die Chancen, dann eben aber auch, was ist so die Abgrenzung, was kann eben kulturelle Bildung, was KI nicht kann und wo liegen da die Chancen und die Stärken und eben vielleicht auch, was kann kulturelle Bildung im Umgang mit KI im Sinn von, jetzt, ich komme von der bildenden Kunst, wenn wir im Museum sind, vor Originalen stehen, miteinander diese Originale betrachten, die sind vielleicht schon 200 Jahre alt und dann eben auch diese Analysen machen zusammen, dann ist das ja auch eine Kompetenz, die da erarbeitet wird und die dann vielleicht auch hilft, andere Bilder genau anzuschauen und vielleicht eben zu erkennen, aha, das ist jetzt eben vielleicht Computer generiert. Ich glaube, was eben auch wichtig ist, oder kulturelle Bildung hat ja immer mit auch was Sensorischem zu tun, mit was Sinnlichem, mit was Haptischem, mit unserer realen, analogen Welt, mit anderen Menschen, mit denen man in den Austausch geht. Und das ist sicher etwas in Abgrenzung an KI, dass KI oder diese ganze digitale Welt weniger leisten kann.
Also ich meine mit dieser digitalen Veränderung nicht nur KI, ich meine auch tatsächlich das Handy. Heutzutage kann ja jeder Foto machen und jede. Und Podcasts auch übrigens. Es genügt ja ein Mikrofon, da muss man reinreden und dann kommt dann schon ein Podcast raus auf der anderen Seite. Sich aber bewusst sein, was das Ganze heißt, ist natürlich dann ein Schritt weiter, auch Fotografie. Und das hat auch mit einer Medienkompetenz halt auch zu tun.
Aber ich finde es schon wichtig, dass man das Ganze nicht nur abgrenzend angeht, sondern auch proaktiv. Also kulturelle Bildung kann auch mit Digitalisierung
sicher
passieren und das fände ich extrem wichtig, auch um vielleicht in noch andere Schulen zu kommen oder noch zu anderen Lehrpersonen über die Digitalisierung einen Zugang zu finden. Also ich finde, das ist auch eine sehr große Chance. Ich meine, Prompts zu verfassen ist eine hochkreative Sache. Nur schon daraus geben sich sehr interessante Ansatzpunkte. Und ich glaube, da ist auch die kulturelle Bildung sehr gefragt, auch immer wieder Angebote, Vermittlungsangebote auch zu kreieren, die diese Aspekte aufnehmen und dann auch attraktiv sind für die zukünftigen Generationen, die einfach viel sehr digital unterwegs sind. Ich meine Generationen von Lehrpersonen.
Ja, ich finde, da gebe ich dir absolut recht. Ich finde auch, es gibt ganz viele Tools, die spannend sind, die man nutzen kann. Ich meine, das ist ein Teil von unserer Welt und das gehört dazu. Und wir müssen immer wieder einen Umgang damit finden. Es kommt auch immer was Neues dazu. Wir müssen ja immer up to date bleiben. Ich finde, was auch noch dazu kommt, was ich finde etwas Positives hat, ist die Verknüpfung mit der Welt. Also ich habe natürlich die Möglichkeit zu kommunizieren, eben auch mit Menschen, die vielleicht nicht in St. Gallen sind. Mhm. Und das kann man für kulturelle Bildung auch nutzen. Mhm. Also das
auf sehr positive
sehr, sehr positive Art und Weise.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Ja? Aber wenn ich ein Bild generiere mit künstlerischer Intelligenz, dann muss ich für mich auch beurteilen können, ist das jetzt stimmig? Da heißt, ich muss ja eine gewisse Kompetenz im Sehen oder wenn ich Musik mache, elektronisch im Hören haben. Und da hinzukommen, das allein, das kann mir keine Maschine abnehmen, glaube ich. Und irgendwann, also es gibt Prompts, um Prompts zu schreiben.
Es gibt seit 40 Jahren Schlagzeugmaschinen und es gibt auch immer noch Schlagzeuger. Wir haben am Anfang einen gehört, nämlich Kevin, der immer noch hier sitzt. Das andere, was ich euch noch darauf ansprechen wollte, nicht, dass ich jetzt möchte irgendwie so ein großes Problem draus machen, aber es ist immerhin eines, es ist eine Hürde tatsächlich, eine immer diverser werdende Bevölkerung. Manche sind kulturfern, manche kulturnäher, manche kriegen es aus dem Elternhaus. Wie groß ist da die Schwierigkeit, Richi?
Ja, einerseits ist es natürlich die Sprache. Da beginnt's eigentlich. Und die Diversität ist schon sehr hoch. Wobei ich finde, das ist eigentlich genau noch einmal ein Grund, weshalb sich die Schule mit kultureller Bildung beschäftigen soll, weil das hochgradig integrativ ist, auch eben außerschulische Lernorte zu entdecken. Und wir kennen Geschichten auch, ich kenne Geschichten aus Zürich, wo man Theaterworkshops gemacht hat und dann die Workshopleitenden haben dann tatsächlich die Eltern eingeladen für die Abschlussvorstellung und die mussten sie zu Hause teilweise abholen, weil die waren noch nie im Schiffbau. Die wussten gar nicht, wie komme ich dahin. Und das ist natürlich dann sehr, sehr wertvoll, wenn man das machen kann. Also ist dann auch notwendig. Und gerade eben, wenn man miteinander ein Kulturprojekt durchführt, da kommen Kompetenzen hoch bei Kindern, die vielleicht bisher sich nicht so einbringen konnten, weil sie aus anderen kulturellen Kreisen kommen.
Und ich glaube auch, also diese integrative Wirkung, die kann auch noch sehr viel banaler sein. Wir wissen ja beispielsweise, dass es nichts Verbindenderes gibt, als wenn beim Schulhausfest jede Bevölkerungsgruppe ihre eigenen Speisen mitbringt. Und was gibt es Schöneres, als in einer Schulklasse über die wichtigsten Kunstwerke aus einem Land zu diskutieren oder diese zu zeigen und dann den Stolz zu sehen dieser Kinder und dann vielleicht auch damit die Eltern abzuholen. Also das kann auch ganz sehr banal sein. Von daher glaube ich, ist diese Vielfalt auch eine riesige Chance.
Ja, mir geht es gleich. Ich sehe das jetzt nicht per se als Herausforderung, sondern wirklich als Chance. Jetzt aus Sicht der Institutionen glaube ich eben aber auch, dass es wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein. Wir sprechen jetzt heute sicher über die kulturelle Bildung in Schulen, aber es gibt ja auch die außerschulische kulturelle Bildung. Und ich glaube, dort braucht es schon auch ein Bewusstsein der Institutionen, dass eben die Gesellschaften diverser werden und je nachdem auch unterschiedliche Bedürfnisse haben und wir eben auch diese unterschiedlichen Gruppen gerne ansprechen möchten. Aber eben, wie vielleicht auch anfangs schon gesagt, ist die Schule eben genau der richtige Ort, um eben alle abholen zu können letztlich. Und von dem her finde ich es tatsächlich nicht ein Hindernis, vielleicht eben sprachlich. Auch dort, wir haben ein Angebot Deutsch lernen für Fremdsprachige im Museum. Das funktioniert bestens. Also da wird dann vielleicht auch über die Säule oder den Empfang gesprochen und nicht nur über den Claude Monet. Aber das ist ein Ort, wo man sich austauschen kann. Und letztlich geht es ja um das.
Der Austausch. Auf dieser positiven Note möchte ich eigentlich hier aufhören. Jetzt sind wir ganz erfolgreich herumoszilliert zwischen Kulturpessimismus und Kulturoptimismus mit einem leichten Überhang in Richtung Optimismus, muss man auch sagen.
Juhu, ich habe mich durchgesetzt.
Ja, über Optimismus diskutieren wird immer ein bisschen schwierig. Das ist halt einfach so. Die Leute haben lieber gerne Probleme. Aber ich finde, wir haben einen schönen Rundgang gemacht rund um die Problematiken, die es gibt. Und wo man sich die Schule in der Zukunft vorstellen könnte. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Laura Bucher, Daniela Mittelholz und Richi Küttel und auch Kevin Ackermann. Mein Name ist Erik Fackung und zuletzt noch herzlichen Dank fürs Dasein ans Publikum in der Militärkantine. Das war der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackung.